Gehen wir zu David weiter. Und wie gesagt, zum letzten Teil dieser Serie. Wer hat das Gefühl, jetzt den David so zu kennen wie seinen besten Nachbarn? Nach dieser Reihe, 8 Teile. Ja, so ein paar. Ja. Wir haben ihn gut kennengelernt in diesen 8 Teilen bisher, heute der 9. und letzte Teil. König David, er war ja nicht immer nur König, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und heute schauen wir uns nochmal an, warum er auch ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und ich möchte nochmal hinweisen auch auf die Bildergalerie, die ihr heute hier nochmal seht, ausgestellt. Das sind die letzten Predigten in Bildform, die wir dazu hatten. Genießt das einfach von den Künstlern aus der Gemeinde. Verschiedene Leute haben sich da betätigt und das dargestellt. Details sind wichtig. Das merkt man beim Autofahren auf der Autobahn. Daran habe ich mich heute Morgen wieder erinnert und gemerkt, als ich da zwischen Gütersloh und Bielefeld war auf der A2. Der Blick in den Rückspiegel beim Überholen oder in den Seitenspiegel oder auch der Schulterblick, das ist ganz entscheidend. Solche Details bei hoher Geschwindigkeit, sonst kann es auch mal böse ausgehen und nicht gut enden. Dass Details wichtig sind, hat auch König David gemerkt und auch schmerzlich gemerkt in einer bestimmten Situation seines Lebens. Als er nämlich die Bundeslade, ein Symbol für Gottes Gegenwart, hier auch im Bild vorne dargestellt, diese Truhe nach Jerusalem zu sich holen wollte. 2. Samuel 6, 1-11. Daraufhin rief David erneut alle besonders bewährten Männer Israels zusammen. Es waren 30.000 Mann. Er führte sie nach Bala im Gebiet von Juda. Sie sollten die Lade Gottes holen, die den Namen des Herrn, des Allmächtigen trägt, der über den Cherubim thront. Sie stellten die Lade auf einen neuen Wagen, nachdem sie sie aus dem Haus Abinadabs geholt hatten, das auf einer Anhöhe stand. Usa und Achjo, die Söhne Abinadabs, lenkten den Wagen, auf dem sich die Lade Gottes befand. Achjo ging vor ihr her. David und das ganze Volk Israel tanzten begeistert vor dem Herrn. Sie sangen und spielten auf Zittern, Harfen, Tamburinen, Rasseln und Zimbeln. Doch als sie zur Tenne von Nachjon kamen, stolperten die Rinder, und Usa streckte die Hand aus, um die Lade Gottes festzuhalten. Da wurde der Herr zornig auf Usa, weil er das getan hatte. Und Gott tötete ihn, sodass er dort neben der Lade des Herrn starb. David war empört, dass der Herr Usa so aus dem Leben gerissen hatte. Er nannte den Ort Peretz Usa. Diesen Namen trägt er noch heute. David bekam an jenem Tag Angst vor dem Herrn. Und er fragte sich, wie soll die Lade des Herrn jemals zu mir kommen? Und er beschloss, die Lade des Herrn nicht in die Stadt Davids zu bringen. Er brachte sie stattdessen in das Haus von Obed-Edom aus Gat. Die Lade des Herrn blieb 3 Monate bei der Familie von Obed-Edom. Und der Herr segnete ihn und sein ganzes Haus. Es war also eine ganz große Rückholaktion. Die Bundeslade sollte nach Jerusalem, dort wo sie eigentlich hingehört, ins religiöse Zentrum. Die Lade des Bundes wird sie auch genannt, die Lade des Herrn. War aus Akazienholz gemacht, innen und außen mit reinem Gold überzogen, sehr hochwertig. Eine Krone aus Gold war da zu sehen und an den Seiten waren Ringe von Gold, in die wurden Stangen eingeschoben und so sollte man sie auch transportieren. Auf dem Deckel waren 2 Cherubim dargestellt, so Engelswesen, die so ihre Flügel schützend darüber halten. Und in der Truhe selbst waren die Tafeln der Gebote, die 10 Gebote, die Gott dem Mose gegeben hatte für das Volk. Und da waren ein goldener Krug mit Manna als Zeichen der göttlichen Versorgung, dieses übernatürliche Essen, was sie bekommen haben von Gott in der Wüste. Und der Stab von Aaron, der einmal geblüht hatte, der Priesterstab. Und diese Lade, diese Bundeslade, ein Zeichen für Gottes Gegenwart und für die Juden damals nicht nur ein Zeichen, so ein Symbol, sondern wirklich hier war Gott. Also wo die Lade Gottes war, da war Gottes Gegenwart. Da war er selbst. Damit hat er sich ganz stark verbunden. Und das war auch interessant, weil wo die Lade vorher war, bei den Philistern, bei den Feinden, die wurde geraubt, schon viele Jahre vorher, so, da war auf einmal, da standen sie in so einem Tempel mit so einem falschen Gott, mit so einem Götterbild und der fiel auf einmal nachts auf die Erde und sein Kopf ist abgefallen und es sind so mysteriöse Dinge passiert, auch Krankheiten, Seuchen ausgelöst durch diese Bundeslade, also sehr interessante und mysteriöse Dinge bei den Feinden von Israel. Also auch die Feinde Israels haben gemerkt, das ist ein besonderer Kasten, das ist nicht nur ein Kasten. Hier ist wirklich irgendwie was Göttliches und was Besonderes, was alles andere auch irgendwie platt macht und größer ist. Und dann war die Lade, ich sag mal so, bei Privatpersonen untergebracht, weil die Philister haben die losgeschickt, so ganz anonym irgendwie, auch mit ein paar mit so einem Pferdegespann irgendwie, und dann ist die auch irgendwo gelandet. Und dem Vorgänger von David, dem König Saul, war das nicht so wichtig mit dieser Gegenwart Gottes und so. Und der hat die einfach auch dann da gelassen. Und so war die dann bei diesen Privatpersonen. Aber David hat das Herz und hat die Sehnsucht, sagt, ich will Gott haben in meiner Nähe. Ich will ihn bei mir haben, wenn ich regiere. Ich brauche seine Weisheit. Ich will Gottes Gegenwart, diese Bundeslade, bei mir haben. Und jetzt bietet David alles auf, holt alle ins Boot. Also wir müssen uns vorstellen, das Volk Israel, die waren gerade aus Kriegen zurückgekehrt mit den Philistern wieder auch mal. Die waren da echt eigentlich müde. Aber David spielt nochmal die Trommel und sagt, Leute, alle nochmal aufstehen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Die Bundeslade ist noch nicht da, wo sie sein soll. Gottes Gegenwart, wir wollen sie ins Zentrum holen, nach Jerusalem, in die Hauptstadt, in meine Nähe auch so, dass ich als König da auch gut regieren kann und dass Gott irgendwie bei mir ist. Und er trommelt das Volk zusammen, das ganze Volk. Und wir lesen hier von 30.000, den bestausgebildeten Kämpfern. Das ist eine richtige Aktion, eine Riesenaktion. Das ganze Volk Israel ist am Start. Und sie bringen diese Lade jetzt Richtung Jerusalem. David bietet also alles auf, was er hat. Er gibt echt sein Bestes. Er lässt einen neuen Wagen bauen, so damit diese Lade gut darauf transportiert werden kann. Und die Familie, bei der die Lade gerade steht, die hilft auch gleich mit beim Transport. Das ist auch ganz praktisch. So die Söhne von dem Abinadab, der Achjo und der Usa. Der eine ist vorne, der andere hinten. Ja, so der eine vorne bei den Ochsen und der andere hinten bei der Lade. Und ist ja alles ganz praktisch. Die kennen sich auch aus. Ist auch eine gewisse Wertschätzung, dass die jetzt auch, wo sie Lade ja weg, ihnen weggenommen wird, dass sie auch gleich mitmachen dürfen. So. David hatte aber etwas vergessen. Etwas sehr, sehr Wichtiges vergessen. Es war echt ein tödliches Vergessen. Es gab nämlich eine Anweisung aus dem 4. Buch Mose, also aus dem Gesetz an Israel. Und da ist Folgendes genannt. Wenn die Lade bewegt wird, tut Folgendes, damit sie am Leben bleiben und nicht sterben, wenn sie sich den besonders heiligen Gegenständen nähern. Aaron und seine Söhne sollen sie stets begleiten und jeden einzelnen Mann anweisen, was er arbeiten oder tragen soll. Aber die Kehatiter dürfen das Heiligtum nicht betreten, um die heiligen Gegenstände auch nur für einen Augenblick anzusehen. Sonst müssen sie sterben. Also es sollte dauernd jemand da sein, der die Träger begleitet und sagt, schaut mal, das ist wichtig, ihr transportiert Gottes Gegenwart, Achtung, Vorsicht, aufpassen und so. Und der war nicht da. Diese Jungs, sag ich mal, wurden einfach allein gelassen. Achjo vorne bei den Rindern, Usa hinten und David und das Volk, die haben getanzt und gefeiert und yeah, wir bringen Gott nach Jerusalem. Super Event. Aber die konkrete Anweisung fand nicht statt. Die Rinder reißen sich los auf einmal. Und da frage ich mich, der Achjo, der vorne für die Rinder zuständig war, was hat er eigentlich gemacht? Hat er vielleicht vergessen, die in dem Moment festzuhalten? War vielleicht so abgelenkt von dem Applaus und von der tosenden Menge da um ihn rum? Yeah, was für eine Feier, noch nie da gewesen. Wir bringen Gottes Bundeslade nach Jerusalem. Das ganze Volk ist dabei. Und Achjo, ganz vorne, vor den Rindern noch, ja? Hey, so einen Applaus kriegst du auch nicht alle Tage. Vielleicht war der abgelenkt. Nur eine Vermutung. Auf jeden Fall war Usa, der hinten war am Wagen, an der Lade, er war auch schlecht informiert und hat deshalb sehr respektlos Gott gegenüber gehandelt. Er fasste diesen heiligen Gegenstand an, weil die Lade ja in Gefahr war, runterzurutschen. Die Rinder sind ausgerutscht. Eigentlich nur ein guter Gedanke, denkt man. Ja, ist er ganz hilfsbereit, dass jetzt diese heilige Bundeslade nicht runterfällt. Tolle Sache. Aber Gott hat das ganz anders gesehen. Gott ist empört, Gott ist absolut sauer, dass seine Regeln nicht beachtet werden. Und ich erkläre gleich was dazu. Und deshalb musste Usa sterben. Auf der Stelle war die Party zu Ende. Auf der Stelle. Der Mann, der hinten an der Lade war, liegt auf einmal tot da. Er steht nicht mehr auf. Und da ist nichts mehr mit Feiern und mit, ja, wir bringen jetzt Gott nach Jerusalem. David war empört. Er war empört und er war sauer auf Gott. Er sagte, Gott, was machen wir hier? Für dich irgendwie auch. Deine Bundeslade nach Jerusalem. Das ist doch bestimmt, wo du gerne sein möchtest. Und ich will dich auch bei mir haben und du sollst mich segnen und so. Und ist ja auch irgendwie korrekt und richtig, dass du da bist in Jerusalem. Und er war empört über Gott. Er sagte, Gott, das kannst du nicht machen. Jetzt ist hier ein toter Mann, der wollte nur helfen. Das geht auch nicht. Und er war sauer. Und das nächste Emotion, da lesen wir, er hatte Angst vor Gott. Er hatte Angst vor Gott bekommen. Und als Konsequenz davon Distanz. Und sagt, okay, wenn das so ist, Gott, dann will ich diese Lade doch nicht mehr bei mir haben. Dann kann die irgendwo auch anders stehen. Das ist mir zu heiß, diese Nummer. Wenn das so ist mit dir, dann ohne mich. Und er kriegt Angst vor Gott und entfernt sich von ihm. Und er will die Gegenwart Gottes gar nicht mehr bei sich haben. Sein Fehler, Davids Fehler, er gab das Beste, was er wollte, aber er handelte nicht nach seinen Anweisungen. Wisst ihr, ich habe es gerade gesagt, diese kleinen Ringe, diese Goldringe, da sollten Stäbe durchgemacht werden. Und diese Lade sollte auf den Stangen getragen werden. So hat Gott das ausdrücklich angewiesen. Und er hat so viele Details in sein Wort hineingeschrieben, was diese Lade betrifft. Und gesagt, so soll sie transportiert werden. Auf den Stangen, nicht auf einem Wagen. Die Philister, die hatten das so gemacht vorher. Die haben so einen Wagen geschickt, die wussten auch nichts darüber. Aber David wusste eigentlich, wie es sein sollte. Er hätte es wissen müssen. Aber sie wird auf den Wagen gebracht und nicht an den Stangen getragen. Außerdem wird die Lade nicht von Leviten getragen. Diese Jungs, so nett sie auch sein mögen, sie waren keine Leviten. Sie gehörten nicht zu dem Priesterstamm, die dafür auserwählt waren, das zu tun. Und es waren die falschen Leute, die das getragen haben. Und das Berühren, anscheinend wurde Usa nicht darüber informiert. Oder er war informiert und hat es einfach trotzdem gemacht, wir wissen es nicht. Aber es war absolutes Tabu, diesen Gegenstand einfach zu berühren. Also ich meine, man darf Gott nicht einfach berühren, wisst ihr? Man darf ihn nicht einfach so anfassen. Und so ein starkes Symbol der Gegenwart Gottes, du durftest es nicht einfach anfassen. Es war bekannt, es hätte bekannt sein müssen, es stand im Wort Gottes. Gehorsam ist besser als Opfer. Das hatte schon Davids Vorgänger schmerzlich erleben müssen, Saul, und hören müssen. Gehorsam ist besser als Opfer. Gott zu gehorchen und auf seine Anweisungen zu achten, ist besser als einfach irgendein Opfer zu bringen und sagt, das gefällt mir jetzt, das ist für mich jetzt was Wichtiges und das mache ich jetzt für Gott. Gehorsam zählt bei Gott viel mehr. Aber David hat es besser gemacht. Und er wäre nicht der Mann nach dem Herzen Gottes, wenn er nicht hier auch flexibel gewesen wäre und gemerkt hätte, okay Gott, nach einer Zeit des Nachdenkens, des Betens vielleicht auch, Gott, warum, was ist da passiert, des Reflektierens, hat er es besser gemacht. Er hat gelernt. Er hat seine Lektion gelernt. Und das ist so wunderschön, wisst ihr, das ist, warum David ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Weil er lernfähig war, immer und jederzeit, auch als König. Er war nicht zu stolz, er war nicht zu hoch oben. Er hat gelernt, er hat immer gelernt und er hat sich korrigieren lassen. Das ist Gnade, das ist Gnade. Und er lernt, es läuft nur zu Gottes Bedingungen. Okay, er lernt, Gott ist Gott. Und auch wenn ich das nicht verstehe und es in meinen Augen eine Kleinigkeit ist vielleicht, dass man die Lade eben nicht anfassen soll, für Gott ist es keine Kleinigkeit, okay, Gott ist Gott. Und er sieht, dass Obed, in dessen Haus jetzt diese Bundeslade so zwischengelagert wird, sage ich mal, dass er mega gesegnet wird. Ja, alle sehen das und erzählen davon. Obed, oh, dem geht's richtig gut. Ja, der hat eine reiche Ernte. Die kriegen so viele Kinder. Denen geht's so gut. Ja, eine tolle Familie und so viel Frieden und so viel so viel Harmonie und so ein gesegneter Mann, dieser Obed. Und David denkt, oh Mann, diese Bundeslade, Gottes Gegenwart. Und seine Sehnsucht ist größer. Seine Sehnsucht ist größer nach Gottes Gegenwart. Und beim zweiten Mal klappt es dann. David erklärt jetzt sich selbst noch den Leviten. In 1. Chronik 15 lesen wir das, 13 bis 15. Beim ersten Mal seid ihr nicht dabei gewesen, ihr Leviten. Und der Herr, unser Gott, hat uns dafür bestraft, weil wir ihn nicht so geehrt haben, wie es richtig gewesen wäre. Da reinigten sich die Priester und Leviten, damit sie die Lade des Herrn, des Gottes Israels, nach Jerusalem bringen konnten. Dann trugen die Leviten die Lade Gottes mit Hilfe der Tragestangen auf ihren Schultern, wie es der Herr Mose vorgeschrieben hatte. Aha, da klappt das. Super. So, David, naja, so, ne, wir haben es ihn nicht so geehrt, wie wir es machen sollten und so. Er hat da dieses diplomatische, dieses große Wir genommen. Hätte er sagen können, ich. So, als Leiter sollte er die Schuld auf sich nehmen. Aber okay, er hat so erklärt und so verstanden, ja, wir haben echt einen Fehler gemacht und ja, das war falsch, wir haben nicht nach Gottes Anweisung gehandelt, aber jetzt machen wir es. Und dann ist das Wunderschöne, sie tragen diese Lade also jetzt nach Jerusalem und es ist nicht jetzt so eine Bedrückung und so ein Zustand von, oh, mal schauen, ob es jetzt klappt und boah, so ganz vorsichtig, alle laufen ganz weit weg von dieser Lade irgendwie oder so, sondern David und das Volk tanzen vor dem Herrn, so wie vorher. Vielleicht sogar noch wilder und heftiger. Wir lesen dann davon, dass David ja nur diesen Priesterschurz umhatte und so halbnackt vor dem Volk getanzt ist, also total ausgeflippt ist. Das heißt, diese Angst war völlig weg, diese Angst vor Gott. Ja? Also da war nicht dieses, oh, was könnte jetzt passieren und oh, Gott ist so unberechenbar, mal schauen, sondern da war wieder voll Party, voll dabei, alle voll da. So in Gottes heiliger Gegenwart, ja, hey, da kann die Freude ausbrechen. Manchmal ist Gottes heilige Gegenwart auch still und ruhig, das gibt's auch, ja. Aber es gibt genauso die laute und emotionale Gegenwart Gottes, dürfen wir nicht vergessen. Bestes Beispiel eben hier. Und es ist so cool, weil David echt befreit worden ist von dieser Angst und von dieser Empörung auch, die er Gott gegenüber hatte. Gott bei mir haben oder bei ihm sein. Das ist so für mich die Essenz daraus, was wir auch für uns nehmen können und lernen können. David wollte Gott bei sich haben, um gesegnet zu sein. Vielleicht auch einfach, weil es korrekt war und weil eben diese Bundeslade sollte in der Hauptstadt sein. Warum auch immer. Aber er wollte diese Lade bei sich haben, um gesegnet zu sein. Aber Gott sucht Menschen, die bei ihm erstmal sind. Er sucht Menschen, die zu ihm kommen und sagen, Gott, ich will bei dir sein. Und ich will wissen auch, was für Prinzipien des Lebens du darlegst. Ich will gern danach leben. Ich will dir gern gehorchen. Ich vertraue dir. Solche Menschen sucht Gott. Nicht die nach ihren eigenen Vorstellungen so den Gottesdienst machen und ihm irgendwie dienen und sagen, ja, ich bin Christ, bin Kind Gottes und ich mache das so, wie ich mir das vorstelle und mir das denke. Gott sucht diese Menschen. Er sucht Menschen, die ihn und seine Lebensprinzipien wirklich kennen wollen und auch wirklich befolgen wollen. Nicht mit dem Anspruch der Perfektion. Er sucht keine Perfektionisten, aber er sucht Menschen, die von Herzen das wollen. Die das wollen. Gott, ich will dich kennenlernen. Und ich will wissen, was sind denn deine Lebensprinzipien, die in deinem Wort alle offenbart sind? Wie kann ich denn leben? Und sich dann danach richten, sich unterzuordnen. Diese Menschen sucht Gott und die kann er segnen. Die Frage ist, wo legen wir heute unsere Hand an die Bundeslade, so wie Usa das gemacht hat? Bin froh, dass es, ich sag mal, im Normalfall nicht mit einem Todesfall zu tun hat und der Todesfolge zu tun hat. Wobei, wenn wir auf das Thema Sünde kommen, ist das langfristig schon, dass es zum Tod führt. Ja. Aber nicht jetzt in dieser direkten Auswirkung, Gott sei Dank. Aber wo legen wir heute unsere Hand an die Bundeslade von Usa? Wo nehmen wir Gott nicht ernst? Ich sag's mal so für uns heute. Wo nehmen wir ihn nicht ernst? Wo machen wir unser Ding und sagen, Gott, aber da darfst du nicht mit rein. Das ist so meins und darfst mitmachen bei mir so. Ich will dich bei mir haben, aber in dem Bereich, nein, 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 nein. Es können verschiedene Bereiche sein. Ich möchte ein paar klassische aufzählen, ja, ohne dass die vollständig sind. Bereich von Versorgung und Finanzen. Hier können wir Gott ernst nehmen und seinem Wort echt vertrauen. Oder wir können sagen, ich regle das nach mir, nach meinem Willen, nach dem, wie ich es sehe, oder wie die ganze Welt es macht. Oder im Bereich von Beziehung, Partnerschaft, auch Sexualität, da können wir auch sagen, ja, ich will das gar nicht wissen, was Gott alles dazu sagt. Ich will da gar nicht drüber lernen, sondern ich mache es irgendwie, wie ich mir das vorstelle und denke. Oder wenn wir Verantwortung bekommen haben, wir haben einen Einflussbereich, wir haben Menschen, die wir leiten sollen, vielleicht in der Familie, vielleicht im Beruf, sonstige Menschen. Wie gehen wir damit um? Im Bereich Macht, Autorität, Verantwortung, Einfluss. Im Bereich unseres Redens, unseres Mundes. Wollen wir wissen, was Gott möchte, was Wege des Segens sind? Oder wollen wir es gar nicht wissen? Sagen wir, nee, ich lebe eh so, wie ich möchte. Und. Es mag da ganz vieles geben und ganz individuell. Deswegen möchte ich hier kein Moralgesetz auflisten und aufzählen. Möchte dir zusprechen und mir auch, lass uns heute von Gott Gnade schenken lassen und uns korrigieren lassen, wo das dran ist, wo das nötig ist. In der Bibel, in seinem Wort, hat er seinen ganzen Willen offengelegt. Dieses Buch, wir als Kinder Gottes, wir lieben es. Wir lieben es. Es ist unsere Quelle. Ja, wir lesen dieses Buch und wir studieren dieses Buch, weil wir rausfinden wollen, Gott, was sind die Wege, auf denen du uns segnest? Was sind denn diese Wege? Wisst ihr, das ist so wichtig zu verstehen. Gott möchte uns segnen. Gott möchte dich so sehr segnen. Wirklich. Er ist so drauf aus. Ich glaube, wir haben keine Ahnung davon, wirklich. Wir haben keine Ahnung, wie sehr Gott, unser Vater, uns segnen möchte. Er möchte dir Gutes tun. So viel, so sehr. Und dazu hat er Wege offenbart. Er hat seine Prinzipien offenbart, dass wir danach fragen, dass wir lesen. Gott, was ist im Bereich? Was steht denn über den Sabbat, über den Ruhetag? Gott, wie kann ich das gestalten? Und wir merken, ey, es ist ein Prinzip des Segens, einen Ruhetag zu nehmen und zu haben. Oder Finanzen. Gott, wie ist es denn, wenn ich mein 10% an dich abgebe? Oder am besten noch mehr. Ja, wenn meine Finanzen nicht mich beherrschen, sondern du beherrschst meine Finanzen, Gott. Und wir merken, wir sind gesegnet. Wir sind gesegnet. Und. Ehe, Familie, was es noch alles für Themen gibt in der Bibel. Ja. Ihr Lieben, es lohnt sich so sehr, die Wege des Segens Gottes zu entdecken und zu erleben. Wisst ihr, es ist kein Gesetz, das ist nicht so, hey, du musst und dann bist du richtig und dann nimmt Gott dich an. Nein, er nimmt dich an als sein Kind durch Jesus, seinen Sohn. Aber er sagt, ich habe Wege, Prinzipien, Lebensprinzipien für dich, extra hier auf der Erde installiert. Komm, entdecke sie, komm, lebe darin. Ich will dich segnen. Ich will dir Gutes tun. Ich liebe es, Gutes zu tun. Das ist unser Gott. Ist das nicht wunderbar? Es ist so wunderbar. Aber es ist eben auch kein Spiel. Ja, Gott lädt uns ein zum Leben und nicht in ein Spiel irgendwie. Hey, ein bisschen Spiritualität, so tut allen ganz gut, ne? Und so, nee, es ist nicht dieses Spiel. Ich möchte in Klammern bemerken, dass es immer um diese Dinge geht, die uns gerade bewusst sind oder bewusst werden gerade. Wir müssen jetzt hier nicht lange forschen und Angst haben vor den verborgenen Sünden, ja, und sagen, oh, mal gucken, wo noch was versteckt ist irgendwie. Ah, oh, könnte das noch eine Sünde sein und hier noch. Und manche Leute forschen da Wochen, Monate und Jahre lang nach den verborgenen Sünden. Dabei ist der Heilige Geist immer tagesaktuell, ja. Er ist heute hier und wenn er dir was offenbart heute in diesem Gottesdienst und sagt, hey, das ist ein Bereich, wo ich gerne die Herrschaft übernehmen möchte, wo ich dir gerne hineinhelfen möchte in mein Prinzip des Segens, dann klär diesen Bereich, ja. Und klär nicht den Bereich deines Nachbarn, den muss er selber klären. Und dann such auch nicht ewig lang, wo das sein ist und was noch sein könnte und so weiter. Nee. Der Heilige Geist, er gibt dir direkt eine Antwort. Er offenbart dir direkt. Keine Angst vor diesen verborgenen Sünden. Ja, wir sind frei, ihr Lieben, wir sind frei. Genau. Und das Ziel ist, so wie bei David, dass Gott dich und mich befreien möchte von dieser Empörung Gott gegenüber. Er möchte uns echt befreien, dass wir so eine Stellung einnehmen, wo wir uns über Gott erheben und sagen, Gott, das darfst du nicht. Ja, David hat gesagt, Gott, diesen Usa, den zu töten hier, das ist nicht okay. Und er hat sich damit über Gott erhoben, hat sich über Gott zum Richter gemacht. Und Gott möchte uns befreien von dieser Empörungshaltung, auch wenn die erstmal vielleicht aus uns rauskommt. Und das ist auch okay, dass wir erstmal rauslassen, ja, was in uns drin ist. Aber wenn wir in der Haltung von Empörung bleiben, Gott gegenüber, dann sind eigentlich wir Gott und das sind wir wirklich nicht. So, Gott möchte uns befreien von der Empörungshaltung, aber auch von der Angst. Ja, weil bei David war es ja eben so, erstmal war dann Angst. Okay, wow, wenn das so ist, wenn das kein Spiel ist, wenn das alles echt ist mit Gott, oh, wenn seine Prinzipien so wichtig sind, wenn da so viel Segen fließt, aber in dem Fall auch Fluch fließt, wow, dann lieber Abstand. Aber Gott sagt, ich mach dich frei von der Angst. Komm zu mir, komm zu mir. Ich will dich segnen, dich retten, dir helfen. Er will uns mit seiner Kraft und seiner Salbung für unser Leben und unseren Dienst erfüllen. Und die gibt es aber nur in seiner Gegenwart. Nur hier in seiner Gegenwart, in Gottes Nähe, kriegen wir diese Kraft und diese Ausrüstung, die Salbung seiner Gegenwart. Und diese Gegenwart mag für manche auch erstmal sein, so, ey, das ist was Neues, was Besonderes, ist was mir Angst macht auch. Gott sagt, komm näher, mein Kind, ich möchte dich gerne hier haben, weil hier ist die Kraft, hier ist die Power, hier ist meine Gegenwart, hier ist alles, was du brauchst. Aber hier ist auch Klarheit, hier meine Prinzipien, so, ich spiele kein Spiel, ich bin ernst zu nehmen, so, als Gott. Aber es ist der beste Ort, hier zu sein und nicht hier ganz weit weg, wisst ihr? Das ist der allerbeste Ort. Ungefähr 1000 Jahre später starb Jesus Christus, Gottes Sohn, an Golgatha, an diesem Kreuz. Und er starb dort für die Sünden der ganzen Welt, für deine und meine Sünde, für unsere Schuld. für alles, was wir falsch gemacht haben, auch für diese Lebensbereiche, wo wir Hand anlegen, wo wir selbst die Herren sind, die wir noch nicht abgegeben haben an Jesus, an Gott. Jesus starb dafür und hat diese Schuld auf sich genommen. Und deswegen ist es so, dass sobald jemand erkennt, und vielleicht bist du das heute, dass du sagst, ich habe meine Hand angelegt an die Bundeslade, ich habe Gott nicht ernst genommen in dem und dem Bereich meines Lebens, dass du dich umdrehen kannst zu Gott und hinwenden kannst zu ihm und sagen kannst, hier bin ich, Gott, es tut mir leid, es tut mir leid, ich habe es verstanden, ich will dich jetzt ernst nehmen, so wie du mich ernst nimmst, nehme ich dich ernst. Und du kannst dich umdrehen und weißt du, was das Schöne ist? Du musst nicht erst empört sein wie David, du musst nicht erst in Angst verfallen, so wie David, weil Jesus Christus hat die Empörung und die Angst schon getragen. Das wusste David nicht, aber wir wissen es heute. Deswegen haben wir einen gigantischen Vorsprung. Wir drehen uns einfach um von unserem Fehlverhalten. Wir drehen uns um von dem, wo Jesus nicht der Herr unseres Lebens war. Und von dem Bereich, den wir ihm heute hinlegen. Und wir sagen, und wir sehen die liebenden Namen unseres Vaters. Wir sehen einfach, dass unser Papa im Himmel schon da steht und wartet. Uns sogar schon entgegenkommt. Das sehen wir. Weil Jesus bezahlt hat. Jesus hat das Ganze weggenommen, die ganze Konsequenz der Sünde, diese Schuld da weggenommen. Und jetzt sind seine offenen Arme sichtbar für uns, sobald wir uns abwenden von unserem Fehlverhalten. Das ist die pure Gnade, ihr Lieben. Das ist die pure Gnade. Er ist der Gott aller Gnade. Und seine Liebe, wisst ihr, seine Liebe ist so heilig, so wertvoll, so stark. Manchmal wird Gottes Liebe so ausgespielt gegen die Heiligkeit. Ja, vielleicht kennen das manche von uns, so ein paar Insider oder langjährige Christen. So. Das ist wirklich manchmal dieses, die Heiligkeit Gottes hier und hier ist die Liebe Gottes. Ja, als ob das zwei so Gegenpole sind. Dabei ist seine Liebe ist so heilig. Dabei ist seine Liebe so heilig und so wertvoll. Dabei ist Gott selbst die Liebe. Und er zeigt seine Liebe im Kreuz von Jesus. Und er zeigt in Jesus, schau mal, das ist kein Spiel. Ich gebe meinen Sohn Jesus ans Kreuz für dich, für deine Schuld. Es ist echt. Weißt du, das Kreuz ist echt. Es ist übrigens auch ein historisches Ereignis. Jesus ist am Kreuz gestorben und auferstanden. Ja, ist so gut belegt, so nebenbei. Aber das ist echt. Diese Liebe von Gott ist echt. Diese Liebe von Gott ist echt. Und Gott zeigt damit, es ist kein Spiel. Und er lädt uns ein, dass wir uns ihm nähern. Bei David war die Sehnsucht größer als die Angst und die Empörung. Und ich hoffe, dass sie auch bei uns heute größer ist, dass die Sehnsucht gewinnt in unserem Herzen, die Sehnsucht nach ihm gewinnt, dass sie größer ist als die Angst, als die Empörung. Ich lade uns ein, dass wir aufstehen zusammen. Ich möchte gerne mit uns beten. Und ich möchte auch wieder einen ganz kurzen Aufruf machen, nur einen Aufruf mit Handzeichen. Aber ich möchte das ganz bewusst machen, ihr Lieben, und kurz sagen, warum. Weil das geht um eine geistliche Entscheidung hier, um einen geistlichen Akt. Es geht um eine Entscheidung, die du treffen kannst jetzt vor dem allmächtigen und dem heiligen Gott und vor deinem liebevollen Vater. Wenn du sagst, ich bin hier und ich möchte einen Lebensbereich oder eine Sache aus meinem Leben heute unter Gottes Herrschaft bringen, möchte dieses Lebensprinzip annehmen und darin leben und möchte seinen Segen darin erleben. Ich habe es bisher nicht gemacht, aber heute kehre ich hier um und schaue wieder zu Gott. Und ich sehe die Arme meines lieben Vaters und ich sage, ja, Herr, es tut mir leid und ich komme. Dann streck doch einfach als ein Zeichen deine Hand nach oben. Und weißt du, du gibst nicht in erster Linie mir ein Zeichen, sondern in erster Linie gibst du Gott ein Zeichen und machst ein Glaubensbekenntnis hier. Machst ein Glaubensbekenntnis, sagst, ja, hier bin ich. Und Vater, ich komme in deine Arme und ich lasse das los, was ich bisher angetastet habe an Heiligem und ich gebe es dir. Du darfst mich leiten, du darfst es wirklich bestimmen, du darfst mein ganzes Leben bestimmen. Du darfst auch diesen und jenen Bereich bestimmen, den ich hier jetzt übergebe. Ja, seid mutig, genau. Ja, seid mutig. Das ist wirklich, das ist nur für euch. Ja, das ist für euch. Und dieses Handzeichen, ja, das ist eine kraftvolle Entscheidung. Das ist eine kraftvolle Entscheidung, zu der ich euch jetzt segnen möchte. Halleluja. Jesus, Jesus, Jesus. Danke, Herr. Oh, danke, Vater, du bist so gut und du hast einfach deine Liebe offenbart in Jesus, deinem Sohn. Und du hast deine Lebensprinzipien offenbart in deinem wunderbaren Wort in der Bibel. Und ich danke, dass wir diese Bibel lesen dürfen, dass wir sie besitzen dürfen, dass wir sie studieren dürfen, dass wir dich kennenlernen dürfen, Herr, und verstehen, was die Prinzipien des Lebens sind, die du hineingelegt hast in unser Leben. Danke dafür, Herr. Und Herr, jetzt segne ich alle meine Geschwister, die ihre Hand nach oben strecken und die jetzt einen Bereich ihres Lebens oder vielleicht auch ihr ganzes Leben vor dich hinlegen und sagen, Herr, jetzt darfst du ran. Ich lasse meine Hand los. Ich ziehe zurück. Ich ziehe zurück von dem Heiligen. Und ich nehme dich ernst in diesem Bereich meines Lebens. Ich nehme dich ernst, Gott. Du darfst hineinkommen. Sei du der Herr. Regiere du in mir und erfülle mein Herz. Ich vertraue dir zu 100%. Ich vertraue dir zu 100%. Danke, dass du jeden dazu segnest und mit Kraft erfüllst und mit Freude erfüllst. Denn bei dir ist keine Verdammnis, bei denen, die in Jesus Christus sind, sondern es ist Liebe und Freiheit. Halleluja. Danke, Herr. Du bist so gut und wir beten dich an. Amen. Amen.